Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Kranken, Seelsorge und Sterbebegleitung trotz Corona. Das ist keine einfache Sache. Doch Seelsorger haben bereits Lehren aus der Pandemie gezogen. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir heute über Länder, in denen Atheisten verfolgt und unterdrückt werden. Und in Marienfließ in Brandenburg wird ein altes evangelisches Kloster wiederbelebt. Auch das ist heute ein Thema bei Tag für Tag und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Corona ändert vieles, auch die Art und Weise, wie Menschen am Lebensende begleitet werden, ob ihnen jemand die Hand halten darf und bei ihnen ist. Während des Lockdowns im Frühjahr war bereits kritisiert worden, dass Menschen allein und einsam sterben mussten. Aufgrund der Ansteckungsgefahr durften viele Schwerstkranke keinen Besuch mehr bekommen, und zwar nicht nur diejenigen, die mit einer Covid-Infektion auf der Isolierstation lagen. Burkhard Schäfers hat Krankenhausseelsorger gefragt, wie sie mit der Situation umgehen, welche Lehren sie bisher aus der Corona-Pandemie ziehen und welche Erfahrungen sie bei der Seelsorge machen.
Das sind bei alten Menschen, vielleicht auch Menschen mit einer leichten Demenz, ganz tiefes Unverständnis über das, was gerade passiert.
Andreas Müller-Zürern geht in die Einsamkeit zu Menschen, die an Covid-19 erkrankt und deshalb isoliert sind. Der katholische Diakon besucht sie, auch die sehr Alten oder Dementen, im Schutzanzug. Nicht als Arzt, sondern als Seelsorger.
Die Menschen können nicht verstehen, was Corona bedeutet. Sie merken nur, dass ihre Partnerinnen, Partner, die Kinder, die Enkelkinder, die doch früher immer gekommen sind, nicht mehr da sind. Und diese Art der Isolation, der Vereinsamung ist für viele, gerade für die älteren Menschen, ein ganz, ganz beherrschendes und großes Thema. Es ist für jeden Menschen ein neues Phänomen, mit dem wir zu tun haben. Und Menschen, die sowieso schon eingeschränkt sind durch eine Erkrankung, sind dadurch auch einfach sehr stark verunsichert.
Zusammen mit 40 Kolleginnen und Kollegen bildet Müller-Zürern die Einsatzgruppe Seelsorge für Menschen mit Covid-19 im Erzbistum München-Freising. Gegründet im Frühjahr auf dem Höhepunkt der Pandemie. Gemeinde- und Pastoralreferentinnen, Diakone und Priester ließen sich erklären, wie sie ihre Schutzkleidung richtig anlegen und was in puncto Hygiene wichtig ist.
Sie gehen dann im geschützten Zustand in die Wohnung hinein, haben Texte, die sie vorlesen, Texte, die man gemeinsam mit den betroffenen Menschen beten kann, aber auch anderes, was natürlich dann vorher desinfiziert wird. Also es ist alles schon ein bisschen ungewöhnlich. Und dann findet das Gespräch statt in dem Zimmer, in dem der betroffene Mensch in Quarantäne sich befindet. Das ist dann so wie ein normales seelsorgliches Gespräch. Und dann legen wir sehr großen Wert darauf, die Schutzausstattung in einer Weise abzulegen, mit der man sich eben ganz sicher nicht infiziert.
Bisher ging alles gut. Allerdings gab es in der ganzen Diözese auch erst 30 Einsätze. Die Corona-Seelsorgerinnen und Seelsorger werden vor allem in Alten- und Pflegeheime gerufen und bieten zudem an, Menschen zu besuchen, die zu Hause in Quarantäne sind. Dagegen gibt es in den Krankenhäusern meist eine eigene Seelsorge. Thomas Kammerer ist katholischer Pfarrer im Münchner Uniklinikum rechts der Isar. Obwohl zuletzt in München, wie fast überall, die Zahl der positiv Getesteten steigt, müssen zurzeit deutlich weniger Menschen mit schweren Verläufen in die Klinik.
Die Patienten haben es so, sagst du mal, im letzten Monat stetig abgenommen. Die letzten 4 Wochen waren dann bloß noch einzelne Patienten da. Gestorben ist auch, soviel ich weiß, niemand an Covid-19 bei uns.
Das ist die gute Nachricht. Allerdings habe sich schon etwas verändert, so Kammerer. Die Pandemie schränkt den Alltag ein. Niemand weiß, was noch kommt. Das schlage aufs Gemüt. Die Beschäftigten im Klinikum seien erschöpft.
Die Motivation lässt nach. Also am Anfang bei unseren Mitarbeitenden war ja eine unheimlich große Motivation, miteinander solidarisch diese Krise zu bewältigen. Die waren auch sehr kreativ, Dinge zu erledigen, die unter den erschwerten Bedingungen nicht mehr so routinemäßig erledigt werden konnten. War auch eine gute Stimmung im Haus, auch untereinander. Und mittlerweile ist es wieder so, dass es eher so ist wie vorher, wenn nicht sogar ein Stückchen schlimmer, weil eben diese Resignation dazukommt. Mittlerweile klatscht ja auch niemand mehr für Pflegende, sage ich jetzt mal, ja.
Als Klinikseelsorger hat er die psychosozialen Bedürfnisse der Pflegenden im Blick. Personalknappheit, Druck, mageres Gehalt und die zusätzlichen Belastungen, mit denen in der Pandemie alle leben müssen. Weniger Kontakte und unsichere Kinderbetreuung etwa. Zugleich sei im eng getakteten Klinikalltag kaum Zeit, um seelsorgliche Gespräche zu führen.
Wir sprechen zwischen Tür und Angel. Da passiert eigentlich immer so Mitarbeiterseelsorge, man macht keine Runden oder lädt dazu ein, da würde kein Mensch kommen. Aber wenn man mal nachfragt, wie geht's Ihnen, dann kommen schon diese Anmerkungen. Manchmal aber auch, dass Sie sich einen Moment hinstellen oder auch hinsetzen und wirklich auch reden wollen.
Gedrückte Stimmung, Überforderung, die Ungewissheit, wie sich die Pandemie entwickelt. Können Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger wie Thomas Kammerer da überhaupt helfen?
Ich glaube, dass ein Gespräch immer hilft. Dinge, die man anspricht, ist im psychologischen Bereich ja eigentlich ein Standard, sind immer besser, weil sie durch die Sprache eine Strukturierung bekommen. Die Gesamtsituation ist natürlich für uns alle gerade eine unübersehbare. Wir kennen es nicht, dass wir mit einem Risiko leben müssen, das wir nicht absehen können, wann es zu Ende ist.
Dieses Nichtwissen sei das Fachgebiet der Seelsorge, weil für manche Menschen existenzielle und auch spirituelle Fragen bedeutsamer würden. Dennoch hüte er sich vor verkürzten religiösen Deutungsmustern der Corona-Krise.
Die Pandemie kann man nicht theologisch deuten. Sie ist einfach ein Teil unserer Lebensrealität, wie Naturkatastrophen immer Teil der Lebensrealität von Menschen waren. Vulkanausbrüche, Kometeneinschläge. Es gibt vieles, was schicksalhaft zu unserer Kontingenz, also der Begrenztheit unserer Lebenswirklichkeit, dazugehört. Die Kirche hat eine Botschaft dagegen. Fürchtet euch nicht, damit man die Kraft hat, die Unsicherheit des Lebens durchzustehen.
Allerdings äußern Kritiker, die Kirchen seien in den vergangenen Monaten gehörig in die Defensive geraten und hätten sich vor allem mit sich selbst beschäftigt. So sieht es auch Thomas Kammerer.
Die Kirche hat sich präsentiert als die super brave Institution innerhalb der Regeln, die eingeführt wurden. Die Regeln, die der Staat eingeführt hat, hat die Kirche entweder antizipiert oder sie hat sie strenger eingeführt als der Staat selber. Und da, glaube ich, ist etwas hinten runtergefallen. Was als Botschaft ganz wichtig ist, Leben ist risikoreich.
Einerseits haben evangelische und katholische Kirche viele Angebote ins Leben gerufen, von dem Internet übertragenen Gottesdiensten bis zur Telefon- und Online-Seelsorge. Andererseits lässt sich der Eindruck gewinnen, das meiste geschehe aus besonders großer Distanz. Dem versuche die Corona-Einsatzgruppe im Erzbistum München-Freising etwas entgegenzusetzen. Mit Gesprächen von Angesicht zu Angesicht, sagt der Diakon und Krisenexperte Andreas Müller-Zürern.
Ich glaube, dass viele Menschen Kirche ganz neu erleben, wenn sie nicht nur im Streaming den Gottesdienst sehen, sondern wenn tatsächlich ein Seelsorger sie in dieser Isolation besucht und aufsucht. Mir scheint es wichtig zu sein, dass wir als Kirche die Vollzüge nicht nur auf das Liturgische reduzieren und fokussieren, sondern schauen, wie wir zu den Menschen hingehen. Und uns so engagieren, wie wir das auch in anderen Kontexten tun, wie zum Beispiel in Gottesdiensten.
Seelsorge im Schutzanzug. Burkhard Schäfers war das über Krankenseelsorge trotz Corona. Die in Deutschland per Verfassung garantierte Religionsfreiheit bedeutet, dass jeder Mensch glauben darf, woran er will und seine Religion auch praktizieren kann. Religionsfreiheit ist aber auch das Recht auf Freiheit von der Religion. Man darf eben auch an keinen Gott glauben und keiner Religion angehören. Dieses Grundrecht gilt in vielen Ländern nicht. In zahlreichen Weltregionen müssen Atheisten sogar mit empfindlichen Strafen und mit Repressalien rechnen. Das zeigt eine Studie der Internationalen Humanistischen Union, also eines humanistischen Dachverbands, die Sven Töniges für uns zusammenfasst.
This is an emergency podcast from the National Secular Society about the plight of Mubarak Bala, the president of.
Diesen Notruf verbreitete im vergangenen Mai die britische Secular Society via YouTube. Die Organisation setzt sich seit bald 150 Jahren für die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften ein. Hier fordert sie Aufmerksamkeit für den Fall Mubarak Bala. Der nigerianische Menschenrechtsaktivist und Vorsitzende der Humanistischen Vereinigung in Nigeria wurde im April dieses Jahres in seinem Haus im nordnigerianischen Kaduna verhaftet. Der Vorwurf lautet Blasphemie. Mehrere Anwälte hatten Mubarak Bala angezeigt, weil er den Propheten Mohammed auf Facebook beleidigt hätte. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert nun von den nigerianischen Behörden, den Aufenthaltsort Mubarak Balas zu benennen. Seit Ende April ist er an unbekannten Ort isoliert. Die New York Times sprach Ende August mit seiner Frau. Demnach hat sie ihn seit der Verhaftung nicht gesehen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Humanist aus Nigeria für internationales Aufsehen sorgt. 2014 wurde Mubarak Bala in eine Psychiatrie eingeliefert, weil er dem Islam abgeschworen hatte. Anschließend kam er schon einmal ins Gefängnis. Für Gary McLelland, Direktor der Nichtregierungsorganisation Humanists International, ist dieser Fall eindeutig.
This is a clear case of.
Das ist ein klarer Fall von Gewalt, Einschüchterung und Schikane gegen jemanden, nur wegen seiner humanistischen Weltanschauung.
So Gary McLelland via Handy aus seinem Büro in London. Die International Humanists, die er leitet, das ist sozusagen die Dachorganisation für viele humanistische Vereinigungen weltweit. So etwas wie die Internationale der Humanisten. Der Fall des in Nigeria inhaftierten Aktivisten Mubarak Bala sei zwar speziell, so Gary McLelland, aber durchaus auch typisch. Seine Organisation hat jüngst erstmals eine umfassende Studie über die Lage von säkularen Aktivisten und Atheisten vorgelegt, den Humanists at Risk Action Report 2020.
Es ist die erste qualitative Studie ihrer Art, die sich auf individuelle Erfahrungen konzentriert und auf Einzelberichte stützt. Die Lage in 8 Ländern haben wir uns genauer angeschaut. Kolumbien, Indien, Indonesien, Malaysia, Nigeria, Pakistan, die Philippinen und Sri Lanka.
Länder, die sich stark unterscheiden, was die Menschenrechtslage oder gesellschaftliche Verfassung betrifft, betont McLelland. Und doch seien Gemeinsamkeiten und Muster im Umgang mit Nichtreligiösen erkennbar.
Wir haben eine Reihe von Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen von Humanisten und Nichtreligiösen gefunden. In all den Ländern finden wir rechtliche Beschränkungen. In eigentlich allen untersuchten Ländern berichten Humanisten und Nichtreligiöse von Stigmatisierung, fehlender sozialer Akzeptanz und vielfach von offener Feindseligkeit, bis hin zu gewaltsamer Einschüchterung, wenn sie humanistische, nichtreligiöse Ansichten äußern.
Humanisten seien aber auch deshalb verdächtig, weil sie mitunter auch in sozialen Fragen andere Positionen beziehen als die Mehrheitsgesellschaft. Weshalb sie ins Visier autokratischer Regierungen geraten. Als Beispiel nennt McLellan Kolumbien, wo etwa der Einsatz für ein Recht auf sichere Abtreibung strafbar zu werden drohe, weil es als Verstoß gegen das Blasphemieverbot ausgelegt werden könne. Gesetze gegen Blasphemie, also Gotteslästerung, und Apostasie, also den Abfall vom Glauben, sind ein zentrales Thema der Studie der internationalen Humanisten. In allen untersuchten Ländern gibt es demnach entsprechende Gesetze, wobei es auch in dieser Studie einmal mehr Pakistan ist, das mit seinen Blasphemiegesetzen negativ heraussticht. Wobei sich diese nicht nur gegen Nichtreligiöse richten können, sondern auch gegen religiöse Minderheiten wie Christen oder Schiiten. Doch gäbe es Blasphemiegesetze nicht nur in muslimischen Ländern, so Gary McLelland.
Wenn man sich die Blasphemiegesetze in christlichen und mehrheitlich muslimischen Ländern anschaut, richten sie sich nach jener Religion, die dort traditionell dominiert. So begünstigt das Blasphemiegesetz in Kolumbien die katholische Kirche, das in Pakistan den Islam. Dort, wo es also Blasphemiegesetze gibt, schützen sie die jeweils historisch vorherrschende Religion. Das aber eben auch in sehr pluralistischen Gesellschaften.
wie in religiös-pluralistischen Ländern Recht und Rechtswirklichkeit auseinanderklaffen, das zeigt die Studie anhand vieler Fallbeispiele. Etwa aus Indien, wo in den vergangenen Jahren 4 Humanisten von Unbekannten erschossen wurden. Die internationalen Humanisten richten an die untersuchten Länder entsprechende Forderungen. So wird auch Nigeria an seine Verfassung erinnert. Die Glaubensfreiheit garantiert eine Freiheit, die zumindest dem Humanisten Mubarak Bala nicht gewährt wird.
Blasphemiegesetze statt Religionsfreiheit, Sven Töniges berichtete. Klöster kennt man vor allem aus der katholischen Welt. Doch es gibt auch evangelische Klöster. Sie bezeichnen sich selbst meistens als Kommunitäten, als geistliche Gemeinschaften. Das können zölibatär lebende Schwesternschaften oder Bruderschaften sein, also reine Frauen- oder Männergemeinschaften. Es gibt aber auch Kommunitäten, in denen Ehepaare mit oder ohne Kinder nach bestimmten religiösen Regeln zusammenleben. Klosterneugründungen oder Wiedereröffnungen sind selten. Deshalb ist das, was jetzt im brandenburgischen Örtchen Marienfließ passiert, berichtenswert. Thomas Klatt über ein neues evangelisches Kloster mit langer Geschichte.
Urkunde, das Stiftskapitel des evangelischen Stift Marienfließ. Beauftragt Frau Almut Kautz mit der Leitung des evangelischen Konvents im Quellort Stift Marienfließ. Sie ist somit Priorin dieser Gemeinschaft.
Das Stiftskapitel des evangelischen Stifts Marienfließ beauftragt Herrn Pfarrer Helmut Kautz. Er ist somit Prior dieser Gemeinschaft.
Ein hochfeierlicher Akt auf dem weiträumigen Klostergelände Marienfließ in der brandenburgischen Prignitz auf halber Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Hier, wo idyllisch die Stepenitz durch den Klostergarten fließt und eine alte Quelle verborgen liegt. Alles begann mit einem Traum.
Und ich habe einen Brunnen gesehen, aber ich habe mir noch nicht weiter dabei gedacht. Und dann haben wir mit einmal diesen Brunnen gesehen. Oder ich habe den gesehen, habe ich gesagt zu meiner Frau, guck mal, der Brunnen, der ist da. Und sagt er, welcher Brunnen, den ich im Traum gesehen habe. Und wir deuten das so, dass Gott spricht und wenn der Höchste redet, dann sollte man nicht dagegen halten. Also ein Albtraum war das nicht, das war ein Traum.
Der Traum wurde zur Idee, die Gründung einer evangelisch-geistlichen Gemeinschaft. Helmut Kautz bleibt zwar beamteter Pfarrer seiner Landeskirche, ist aber nun auch ehrenamtlich Prior des Klosters.
Das klassische Klosterprinzip bete und arbeite, dass hier ein regelmäßiges tägliches Gebet stattfindet und dass wir hoffen, dass wir so viele Leute sind, dass hier immer, wenn man hier auf das Gehöft kommt, ein menschliches Ohr findet, mit dem man was einem zuhört. Und das andere ist, dass wir sozusagen gucken wollen, wie wir mit dem uns anvertrauten Vermögen an Land und Wald und Wiese und Garten, wie wir daraus was Schönes machen können, dass dann das Kloster sich irgendwann auch selbst ernährt. Und da sind auch Menschen sehr hellhörig, die sagen, man kann hier leben und sich selbst versorgen. Das ist so ein Ziel.
Hier soll eine evangelische Kommunität mit bis zu 30 Mitgliedern entstehen. Schon zum 1. Oktober zieht ein Musiker-Ehepaar ein.
Die haben auf dem Herzen, also die wollten, dass man in Gemeinschaft regelmäßig betet, dass man sozusagen hier auch Musik macht zur Ehre Gottes. Und wir gucken immer, was können die Leute? Ja, also wenn wir jetzt hier irgendwann einen Glockengießer mal hätten, dann gießen wir hier halt Glocken. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt, er möchte gerne Hühner halten, dann kann er Hühner halten. Dass jeder sozusagen mit seinen Gaben und Fähigkeiten sich einbringt in die Gemeinschaft.
Dabei soll jeder seinem eigenen Beruf nachgehen und sein eigenes Einkommen haben. Eine Genossenschaft mit gemeinsamem Eigentum und Kapital ist bisher nicht vorgesehen. Die Gemeinschaft kostet keinen Mitgliedsbeitrag, aber sie ist nicht umsonst, sagt die neue Priorin Almut Kautz.
Es kostet die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen, denn Gemeinschaft ist Arbeit, das ist nicht kein Selbstläufer. Und es kostet, dass man den Menschen hier dienen will.
Erwachsene Menschen fühlen sich berufen, ihr bisheriges Leben aufzugeben, um auf dem Land eine Klosterruine zu neuem Leben zu erwecken. Für Henning Dobers, Pfarrer in Hannover-Schmünden, ist das durchaus nachvollziehbar. Er ist Vorsitzender der GGE Deutschland, der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche.
Diese Dimension, dass etwas Altes zu neuem Leben erweckt wird, das gibt es durchaus öfter, zum Beispiel das Kloster Busfelde. Ende der 70er Jahre sind zwei Ehepaare nach Busfelde gegangen, war total geistlich runtergewirtschaftet, war ein Bauernhof eigentlich nur noch. Und die haben gesagt, wir wollen, dass hier wieder geistlich gelebt wird. Und die haben jetzt vor kurzem 40. Geburtstag gefeiert, 2019, sind jetzt ein EKD-Kloster fast geworden, also mit richtig hochwertigen Seminaren, also frisches Leben an alten Orten.
Sein Verein Geistliche Gemeindeerneuerung ist eine Art Netzwerk von Menschen, die ihrer Kirche wieder Leben einhauchen wollen. Auch die frisch ernannten Klosterleiter Prior und Priorin Kautz gehören dazu. Es sind Menschen, die etwas Neues wagen.
Ganz spannendes Ding ist zum Beispiel westlich von München, Kloster Hohenau. Das war der Gründungsort der Dominikanerinnen in Deutschland. Und die waren immer weniger geworden, immer weniger. Und irgendwann war das klar, wir müssen das Ding aufgeben. Das hat jetzt ein syrischer Christ gekauft, der vor 2-3 Jahren von Gott gehört hat, kauf ein Kloster. Und das ging dann hin und her, lange, ganz lange Geschichte. Und dann haben tatsächlich diese Dominikanerinnen diesem christlichen Syrer dieses Kloster verkauft, ohne zu wissen, was er damit macht, weil sie den Eindruck haben, das stimmt. Und sie haben sich zurückgezogen nach 800 Jahren Klosterdienst. Und jetzt macht er dort einen Dienst, der heißt Father's House for All Nations. Christen aus allen Nationen kommen da und beten zusammen.
Denn eins ist klar, die alten kirchlichen Strukturen lassen sich im 21. Jahrhundert nicht mehr fortführen. Nicht nur, dass heute kaum noch jemand Mönch, Nonne oder Diakonisse werden möchte. Auch die Ortsgemeinden verlieren zunehmend Mitglieder. Die Landeskirchen drohen, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Was wir zumindest spüren jetzt in diesem Jahrhundert ist, es gibt keine Verlängerung mehr des Christentums. Es geht nicht mehr automatisch immer so weiter. Wir müssen uns eigentlich neu erfinden. Fresh Expressions of Church kommt aus England. Die sind schon 20 Jahre weiter als wir. Frische Ausdrucksform kirchlichen Lebens. Und dann gibt es wirklich total freie Formen, die sagen, wir treffen uns im Kino. Andere sagen, wir gehen ins Kloster und fangen wieder neu an. Wieder andere sagen, wir führen in der Kirchengemeinde Bewährtes weiter. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen und die existieren alle miteinander und nicht gegeneinander. Das ist, glaube ich, das Neue jetzt. Lasst es uns ausprobieren. Wir brauchen keine Reparatur der Strukturen der Soziologie. Wir brauchen eine geistliche Erneuerung. Wir brauchen einen neuen Spirit.
Ermutigend sei es daher, dass sich immer wieder Menschen zu neuen geistlichen Ufern aufmachen. Allerdings, jedes Projekt berge auch das Risiko des Scheiterns.
Viele Neugründungen haben nach einer gewissen Zeit eine Krise. Das ist nicht nur theologisch, das ist auch meistens einfach menschlich. Weil dann auch einfach verschiedene Kulturen aufeinander kommen und dann guckt man sich nach 2 Jahren an. Das ist fast wie eine Ehe, wo man sich dann sagt, okay, wen habe ich da bloß geheiratet? Was bringt denn alles mit? Also das ist einem erstmal ganz menschlich, ist in der Tat so, nicht alle Neugründungen gelingen. Es gibt aber auch bestimmte Kommunitäten, die jetzt nach 30, 40, 80 Jahren aufhören. Die sagen, wir finden keinen Nachfolger mehr, wir machen zu.
Die Klosterneugründer von Marienfließ zumindest sind sich ihrer Sache sicher. Pfarrer und Prior Helmut Kautz sagt es so.
Ich würde mich als schwärmerischen Pietisten bezeichnen. Schwärmerischer Pietist mit mystischem Einschlag.
Und Priorin Almut Kautz ergänzt.
Wenn man weiß, Gott ruft einen, dann wissen wir auch, dass Gott für alles andere sorgt. Und das haben wir erlebt.
Glaubensgewissheit im Kloster. Die evangelische Kirche in Deutschland scheint wieder vielfältiger zu werden, als viele vermuten.
Klosterneugründung in Marienfließ. Thomas Klatt berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema Füße. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.